Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, wir feiern heute wieder das Abendmahl. Es ist eine Gelegenheit mehr. Und bei dieser Gelegenheit können wir Gott näher kommen. Wir sollten so eine Aufnahme unseres aktuellen Zustandes machen. Wo befinden wir uns? Im Leben und im Glauben. Wie schaut es um unsere Beziehung mit Jesus Christus? Vielen Dank nochmal für die zwei Lieder, die wir gehört haben, die uns für das Abendmahl oder auf das Abendmahl eingestimmt haben. Vielen Dank auch für die Kindergeschichte, die das auch auf den Punkt gebracht hat. Wir sollten das Licht der Welt sein. Es ist an der Zeit, dass wir, wie gesagt, in uns hineingehen und dass wir uns ein paar Fragen stellen. Das Jahr 2022, das wurde ja auch schon erwähnt, wird in Kürze Geschichte sein. Es war kein leichtes Jahr. Wir hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, im persönlichen Leben, aber auch weltweit. Wo stehen wir im Leben und im Glauben? Wir sind ein Jahr näher gekommen, näher herangekommen an die Wiederkunft Jesu. Bist du auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet? Wie geschieht diese Vorbereitung? Wenn ich so Taufunterricht mit den Leuten mache, dann stellt der eine der andere folgende Frage: Ja, wie ist das mit dem Abendmahl? Welche Bedeutung hat eigentlich das Abendmahl? Wenn man getauft ist, hat man ja sich öffentlich zu Jesus Christus bekannt. Man gehört zu Jesus, zu seiner Gemeinde. Welche Rolle spielt dann das Abendmahl? Was bringen wir zum Ausdruck durch diese symbolische Handlung? Ich habe das auch heute bei der Sabbatschule, bei der Jugend, kurz angesprochen. Indem wir das Brot zu uns nehmen, das ein Symbol ist für den Leib Jesu Christi. Indem wir den Kelch trinken mit dem Traubensaft, der ein Symbol ist für das Blut Jesu, das zur Vergebung unserer Sünden vergossen wurde, indem wir das Brot essen und den Wein trinken, nehmen wir Jesus Christus auf. Wir nehmen Jesus auf. Hast du Platz in deinem Herzen, damit du Jesus aufnehmen kannst? Oder ist dein Herz gefüllt mit Sorgen, was die Gegenwart anbetrifft, was die Zukunft anbetrifft, wie das alles weitergehen wird? Wir haben auch von Angst gehört. Hast du Angst vor der Zukunft? Vor dem, was kommen wird? Gibt es Angst in deinem Herzen? Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Auferstehung hat Jesus die Welt überwunden. die Sünde überwunden. Den Satan, das Böse, den Tod hat er überwunden. In Kürze feiert die Welt Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten für dich? Hat Jesus noch Platz in deinem Herzen? Bist du auf sein zweites Kommen vorbereitet? Das mit dem zweiten Kommen Jesu Christi hier auf Erden kann man auch hier im Schaukasten sehr wohl lesen, wahrnehmen. Vielen Dank dafür. Toll gemacht. Ich hoffe oder wir hoffen, dass die Leute dadurch oder auch dadurch auf dieses zweite Kommen Jesu aufmerksam gemacht werden, damit die etwas ändern. Also damit die anderen etwas ändern. Und ich und du sollen auch wir etwas ändern? Oder haben wir das schon alles erreicht? Paulus schreibt, ich meine, ich habe das noch nicht ergriffen, aber ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich nach vorn, nach der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Ja, meine Lieben, alles schön und gut. Jetzt bei dieser besonderen Begebenheit möchte ich ein bisschen konkreter werden. Wir kommen in den Himmel nicht aufgrund unserer Werke. Wir sind gerettet durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, an seinem Opfer. Aber Gott hat gute Werke vorbereitet, damit wir darin wandeln. Und Gott möchte uns verändern nach seinem Willen. Er möchte uns umerziehen. Er möchte unseren Charakter erneuern. Uns auf den Himmel oder für den Himmel vorbereiten. Nun, reden wir Klartext. Wie ist es denn mit Veränderung? Freust du dich auf Veränderung? Ja, wir hatten große Freude auf Veränderungen. Mit Maske und Abstand und das geht nicht und Flug wurde gestrichen. Viele Veränderungen weltweit und nicht im besten Sinne des Wortes. Aber auch wenn da was Gutes zustande kommen soll, freut man sich, freust du dich auf eine Veränderung? Veränderung hat was in sich, etwas Heilendes, aber auch etwas Unberechenbares. Etwas, was du nicht genau kennst. Etwas Unbekanntes. Und vor Unbekanntem hat man Angst. Man ist einfach verunsichert. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was passiert. Veränderung. Welche, für was, wofür? Wie schaut das aus? Was wird das mit mir machen? Bin ich immer noch derselbe mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Eigenschaften? Bin ich der gleiche? Eben nicht. Nein. Gott möchte dich und mich verändern. Ich möchte mit euch hier ein Vers lesen. Und zwar ein Vers aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 15. Und jetzt schauen wir uns etwas an mit unserem geistlichen Auge und wir denken darüber nach. und merken diese Veränderung oder wie Gott uns verändern möchte. Markus Kapitel 15, Vers 15. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geiseln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Pilatus, ein guter Mann, nicht wahr? Eine starke Persönlichkeit. Er wollte dem Volk zu Willen sein. Er wollte den Willen des Volkes tun. Eigentlich ein gutes Anliegen, oder? Er wollte mit den Leuten nicht streiten. Er wollte dem Volk nicht widersprechen. Er wollte weniger Probleme. Er war ein friedlicher Mensch und vermied Meinungsverschiedenheiten. Er orientierte sich an dem Willen der Mehrheit. Was ist so verkehrt daran? Was ist so verkehrt daran? Kennt ihr das? Die gängige Meinung. Es gibt so bestimmte Trends in unserer Gesellschaft. Und wenn man diesen Trends nicht folgt, ist man was? Ein Außenseiter. Man wird an der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen können, wenn man einiges nicht mitmachen möchte. Und diese Trends sind ganz wichtig. Und was das Volk möchte, das ist manchmal entscheidend. Ja, man versucht dann, dass man es sozusagen jedem recht macht, dass man Kompromisse schließt. Und man möchte ja nicht streiten oder man möchte auch Meinungsverschiedenheiten vermeiden. Kennt ihr das? Reden wir erstmal darüber, was uns verbindet. Alles gut. Uns verbindet vieles mit den anderen Christen und Menschen. Aber was unterscheidet uns davon? Gar nichts. Ich muss euch Folgendes kurz erzählen. Ein Mann kam zu mir und fragte: Ich bin in der Kirche so und so, spielt jetzt keine Rolle. Und ich komme hier zu euch. Es ist nicht die Rede um die Gemeinde Wolfratshausen, aus einer anderen Gemeinde. In einer anderen Gemeinde ist das passiert. Und ich komme hier zu euch. Und ich merke, ihr habt mit meiner Kirche viele Berührungspunkte. Dies und jenes und viele Sachen. Viele Gemeinsamkeiten. Ja, es ist schön bei euch, aber ich frage mich, was sich euch wohl unterscheidet von meiner Kirche. Denn bis jetzt habe ich nur Gemeinsamkeiten erfahren. Aber wo sind dann die Unterschiede? Und sind diese Unterschiede auch wichtig? Sind die ausschlaggebend? Die Unterschiede zu den anderen Christen und Menschen bestehen nicht darin, dass wir klüger sind als die anderen. Die Unterschiede bestehen darin, dass wir uns klar und deutlich zur Heiligen Schrift und zu Jesus Christus bekennen. Und was mit der Bibel übereinstimmt, das nehmen wir gerne an. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lehnen wir das auch ab oder das sollte so sein. Also so schön die Gemeinsamkeiten sind, gibt es auch Unterschiede. Und wenn das Volk, ja, wenn da bestimmte Trends vertreten werden, wenn da bestimmte gängige Meinungen gibt und wenn das alles mit der Bibel nicht übereinstimmt, sollten wir definitiv bei dem allen nicht mitmachen. Und was macht der gute Pilatus hier? Er wollte den Willen des Volkes beachten. Aber was geschieht, wenn der Wille des Volkes verkehrt ist? Beachtet eine Person dann den verkehrten Wille des Volkes immer noch? Ihr habt schon einiges gesehen oder gehört oder ja, wenn da 85% dafür sind, kann das nicht verkehrt sein. Doch, das kann verkehrt sein. Wie war das hier bei der Kreuzigung Jesu? Ein Vers vorher, also in den Versen 12 und 13 finden wir das. Pilatus fing wiederum an zu sprechen und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Das war die gängige Meinung. Das war die Mehrheit. Und was die Mehrheit sagt, das stimmt auch, oder? In diesem Fall eben nicht. Die Mehrheit lag völlig falsch. Ich denke, daraus sollten wir was lernen. Und jetzt komme ich euch ein bisschen näher. Ja, das Volk, die Mehrheit. Aber was geschieht, wenn meine Freunde oder auch wenn meine Feinde mich unter Druck setzen und mir auch was androhen? Was geschieht, wenn ich das alles so erfahre? Lenke ich ein? Vertrete ich oder übernehme ich irgendeine Meinung, die ich auch nicht so gut vertreten kann? Pilatus, ein großartiger Mann und doch ein nichtiger Mensch. Ein Verantwortlicher, der aber unverantwortlich handelt. Ein Fürst, der meint, er dient seinem Volk, aber in Wirklichkeit führt er das Volk zu Verdammnis. Ein Mensch, der sich seine Hände in Unschuld wäscht und doch große Schuld auf sich und auf das Volk lädt. Und wie schaut es heutzutage aus? Tut man das, was das Volk möchte? Die Menschen möchten immer wieder etwas hören. Und man entspricht diesem Wunsch im Allgemeinen. Ich gehe in ein Geschäft rein und frage: Wo gibt es das? Und der antwortet mir: Das haben wir aber nicht. Und ich frage: Und warum gibt es das hier nicht? Dann sagt er: Weil die Leute das nicht kaufen. Und wir bestellen nur das, was wir auch verkaufen können. Verstehen wir, worum es hier geht? Das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Es wird nur das bestellt und nur das gemacht, was die Leute kaufen möchten, was die annehmen möchten, was die hören möchten. Und was ist mit allem anderen? Und so wird die Mehrheit zufriedengestellt und sozusagen den Willen des Volkes getan. Und da ergeben sich einige Fragen. Wo bleibt die Eigenverantwortung? Wo bleibt die Aufrichtigkeit? Und im Endeffekt, wo bleibt die Wahrheit? Pilatus hat auch diese Frage gestellt: Was ist Wahrheit? Aber er wollte das nicht mehr hören. Er wollte diese Antwort nicht mehr hören. Pilatus, ein großartiger Mann und doch so nichtig. Ein Verantwortlicher ohne Eigenverantwortung. Ein Herrscher ohne Autorität, jemand, der es jedem recht machen wollte und doch damit elendlich gescheitert ist. Wohin hat diese Haltung geführt? Vers 15, zweiter Teil. Er gab ihnen Barabbas los, ließ Jesus geiseln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Wie erschütternd! Pilatus möchte den Willen des Volkes tun, und was macht er? Er verurteilt Jesus Christus, den Sohn Gottes, zum Tod am Kreuz. Meine Lieben, das ist das Ergebnis der Feigheit, eine Katastrophe. Das Ergebnis des Kompromisses, Verrat an Gott. Das ist das Ergebnis der Verachtung von göttlicher Offenbarung, eine falsche Entscheidung, ein Irrtum. Im Matthäusevangelium Kapitel 27, Matthäusevangelium Kapitel 27, Vers 19, lesen wir Folgendes. Matthäus 27, 19. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwegen. Seine Frau hat ihn gewarnt. Gott hat mir einen Traum geschenkt, sagt sie. Ich habe das alles klar und deutlich gesehen, habe mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Sie nennt das beim Namen. Ich lese im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Lukas-Evangelium und hier im Kapitel 23, Vers 4. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Also nochmal, er wurde von seiner Frau gewarnt, aber hat nicht drauf gehört. Er selbst hat erkannt, dass Jesus unschuldig ist. Ab Vers 13. Pilatus rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Lukas 23, ab Vers 13. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihn anklagt. Vers 15. Siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Zum zweiten Mal. Ich finde keine Schuld an ihm. Eure Anklagen, eure Anschuldigungen sind falsch. Und ich habe nichts bei ihm gefunden, was den Tod verdient. Vers 22. Er aber sprach zum dritten Mal, es geht immer noch um Pilatus, er aber sprach zum dritten Mal: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben, ihn freigeben. Was verstehen wir von diesen Textabschnitten? Pilatus wurde von seiner Frau gewarnt. Er selbst hat erkannt, Jesus hat keine Schuld. Auf jeden Fall keine Schuld oder irgendetwas, was den Tod verdienen könnte. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Er setzt sich wirklich für Jesus ein. Er kämpft mit den hohen Priestern, mit dem ganzen Volk. Die haben immer wieder geschrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Warum denn? Was habt ihr denn? Er hat keine Schuld. Er hat nichts Schlechtes getan. Sein Gewissen schlägt und sagt, lass ihn frei einfach. Aber Pilatus hört nicht auf sein Gewissen. Er gibt dem Geschrei des Volkes nach. Er weist jede Verantwortung von sich ab. Er tut einfach das, was das Volk will, und er wäscht seine Hände in Unschuld. Schauen wir nicht mehr auf Pilatus, sondern auf Jesus. Die Menschen wollen Jesus zum König machen, aber er nimmt das nicht an. Er weiß, warum er hier auf Erden gekommen ist. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus sagt immer die Wahrheit. Er sagt nicht, was das Volk will, sondern er sagt die Wahrheit in Liebe. Und er sagt die Wahrheit, auch wenn er mit Nachteilen rechnen muss. Pilatus hat sich vor dem Volk gefürchtet, hatte Angst, wollte es ihnen recht machen. Jesus macht das nicht. Er bleibt bei der Wahrheit. Jesus zeigt den Menschen, wie Gott ist: gütig, barmherzig, freundlich, hilfsbereit, gerecht, liebevoll, demütig. Jesus ist aufrichtig und erfüllt Gottes Plan bis zum Schluss. Er übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Jesus sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. Jesus im Garten Gethsemane. Lieber Vater, nimm bitte diesen Kelch weg von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er erfüllt den Plan Gottes und übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Und er wusste, was kommt. Und er hat mit Konsequenzen gerechnet. Er vertraut sich Gott an und lässt sich vom Heiligen Geist führen. Er lässt sich nicht von Freunden führen. Petrus sagte ihm auch, Herr, Gott behüte, Gott möge das verhindern, dass dir das alles nicht geschieht. Jesus spricht ein hartes Wort. Geh zurück von mir, Satan, weiche. Jesus wusste Bescheid um seinen Auftrag. Freunde und Jünger und Feinde und das ganze Volk, niemand kann ihn davon abbringen. Er bleibt bei der Wahrheit, übernimmt Verantwortung für sein Handeln, er erfüllt Gottes Plan. Er vertraut sich Gott an und lässt sich vom Heiligen Geist führen. Jesus denkt nicht an sich selbst, sondern an uns. Für Jesus ist nicht der Wille des Volkes, sondern der Wille Gottes wichtig. Was sagen die anderen? Wie meinen sie das? Hast du auch in der Bibel gelesen? Was ist der Wille Gottes? Möchtest du Gottes Willen erfahren und das tun? Jesus ordnet seinen eigenen Willen dem Willen seines himmlischen Vaters unter. Und ich möchte euch auf dem Weg so eine Frage mitgeben oder mehrere Fragen mitgeben. Wie willst du handeln? Wie willst du dich verhalten? Wie willst du leben? Wie Pilatus oder wie Jesus? Denk noch einmal darüber nach. Lass dir alles nochmal durch den Kopf gehen. Überlege gut und triff deine Entscheidung. Danach bitte Gott darum, dass er dir hilft, deine Entscheidung in den Alltag umzusetzen. Schauen wir uns das alles nochmal an. Fassen wir zusammen. Pilatus möchte das tun, was das Volk sagt, was die gängige Meinung sagt. Jesus möchte das tun, was Gott sagt. Pilatus lässt sich auf Kompromisse ein. Jesus schließt Kompromisse aus. Pilatus schützt sich selbst. Jesus schützt andere Menschen, uns alle. Pilatus versagt in der Krise. Jesus geht siegreich aus der Krise hervor. Ja, dieser Pilatus. Wie ist das mit dir und mit mir? Hast du auch schon einmal getan, was die gängige Meinung sagt, obwohl du davon nicht überzeugt warst? Hast du auch oder bist du auch schon einmal Kompromisse eingegangen? Hast du auch schon mal versucht, dich selbst zu schützen und nicht die anderen? Hast du auch schon mal in eine Krise versagt? Und wenn das der Fall ist, ja, das alles hat auch Pilatus getan. Aber Gott möchte dich und mich verändern nach seinem Willen. Und er möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir das tun, was Gott sagt. Nicht das, was irgendwelche Leute erzählen. Dass wir auf keinen Kompromiss eingehen. Dass wir nicht bloß uns selbst schützen, sondern dass wir an die anderen denken, an die Menschen um uns herum. Und Gott möchte, dass wir in der Krise nicht versagen, sondern dass wir ihm vertrauen und auf unsere Krise gestärkt herausgehen. Wie willst du leben? Wie Pilatus oder wie Jesus? Die Entscheidung gehört dir und es ist deine freie Entscheidung. Amen. Im Sinne dessen, was wir gehört haben, lasst uns jetzt an der Fußwaschung und am Abendmahl teilnehmen und immer wieder daran denken, Gott hat vor unseren Augen ein hohes Ziel gesteckt, nämlich, dass er uns verändert, dass er uns umerzieht, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte für die Fußwaschung vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, Verse 4 und 5 und dann ab Vers 12. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Im Sinne dessen möchten wir jetzt die Fußwaschung durchführen. Ich bitte die Schwester und die Brüder, in die jeweiligen Räumlichkeiten zu gehen. Nach der Fußwaschung treffen wir uns wieder hier. Gottes Segen dabei.